Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Gretchen, von der Gretchenfrage. Der ersten in 2015.
Januar ist nichts geworden.
Nee, Januar ist nichts geworden. Wir hören einfach auf, das zu begründen. Das ist einfach so, Punkt. So.
Fühlt sich sowieso alles noch sehr nach Januar an.
Ja, muss ich auch sagen. Das ist allerdings wohl wahr. In der Tat.
Hast du dich vorm Karneval drücken können?
Bisher noch.
Sehr schön, sehr schön.
Also dazu muss man ja sagen, der Ruhrpott versteht sich ja manchmal ganz gerne als Karnevalshochburg.
Tatsächlich.
Ja, wo ich glaube, dass die Kölner mal so einen leichten Lachkrampf kriegen.
Zu Recht vermutlich.
Vermutlich, ja. Also Gelsenkirchen hat große Karnevalssitzungen.
Sitzungen und den Zug in Erle.
Ja. Ja, ja. Und das ist mehr als nur ein Wagen. Also da ist was los.
Ja, da ist schon.
Genau. Also das finden die toll. Und da, also Funkenmariechen haben wir alles hier. Aber wie das immer so ist mit Städten, die nicht Köln, Düsseldorf oder wo ist das noch so groß?
Mainz,
genau, heißen, da wird Karneval immer zu so einer Veranstaltung mit Plan, ne? Also wir müssen das jetzt so machen. Dann gibt's diese.
Ja, das ist in Köln aber auch so.
Ja, natürlich, aber es gibt ja in Köln den Straßenkarneval.
Ja, und Köln ist einfach alles egal, weil dann einfach die ganze Stadt
sozusagen. Ja, die leben das.
So. Die leben das, ja.
Wir halt nicht.
Die leben das. Was leben die nochmal? Ach ja, die besaufen sich.
Ja.
Und dann besaufen sie sich.
Genau.
Und singen schmutzige Lieder.
Genau. Und ich glaube, dass Beziehungen werden auch ausgesetzt über diese Zeit. Ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Ich bin mal einmal mitgelaufen auf so einem Karnevalsumzug. Das war sehr lustig.
Im Oldenburgischen?
Nee, in Köln.
In Köln?
Mhm. Muss man mal machen. Aber dann versteht man Karneval auch so ein bisschen.
Das glaube ich. Sind alle froh, ne? Mhm. Haben wir ja auch so viel Grund dazu. Übrigens auch eine sehr religiöse Sache, der Karneval, ne?
Das musst du jetzt erklären, da bin ich raus.
Wie? Ja, das ist ja so zu, wie endet Karneval ist immer mit Aschermittwoch zu Ende, ne?
Richtig.
Am Aschermittwoch ist alles, ja, genau. Genau, aber Aschermittwoch ist ja nicht nur Ende des Karnevals, oder?
Ja, auch Beginn der Fastenzeit, aber.
Ja, genau. Ja, genau. Und der Karneval ist sozusagen das ordentlich Aufdrehen vor der Fastenzeit.
Ja, aber bevor ich mich da jetzt aus dem Fenster lehne, Karneval, glaube ich, andere Wurzeln. Ich bin da ja, aber nicht gut bewandert.
Verschiedenes, glaube ich. Also ich glaube, da drin steckt natürlich irgendwie auch noch so, dass die Geister des Winters vertreiben. Ne?
Ja gut, das ist
so,
ja.
Ne, laut sein und den Winter.
So wie Silvester auf, ne?
Winter, ja, und Frühling beschwören meinetwegen auch schon. Aber dieses Aufdrehen vor der Fastenzeit. Also erstmal kann man feststellen, dass Karneval da gefeiert wird, wo es mehrheitlich katholisch ist, ne? Mhm. So, also das Köln ist natürlich jetzt optimales Beispiel.
Erzbistum, in der Tat.
Dafür, auch im Bayerischen heißt das dann Fasching, ist auch sehr beliebt. Wohingegen so im Niederdeutschen, weiß nicht, so.
Also in meiner
Niedersachsen, Schleswig-Holstein.
In meiner Heimat wurde es, also es gibt eine. Ich würde sagen, eine Karnevalshochburg in Niedersachsen und das ist Damme.
Ja, aber Damme ist erzkatholisch, ne? Ist eine,
das ist richtig, ja.
Ist eine Insel im.
Das stimmt, eine der vielen Inseln im ansonsten evangelischen Niedersachsen, das ist wohl wahr. Gut, aber wir schweifen ab.
Ja, nee, kurz zu Ende bringen. Ich wollte nur sagen, also das ist was, das kennt nicht nur das Christentum, also mit Karneval und dann die Fastenzeit oder so. Sondern, sagen wir, das religiöse Gebot, es einmal richtig krachen zu lassen und sich auch zu berauschen oder orgiastisch exzessiv zu sein, gibt es zum Beispiel auch im Judentum. Ne? Also ein Purim, habe ich glaube ich schon mal hier erwähnt, gibt es also das rabbinische Gesetz, also das jüdische Religionsgesetz für Orthodoxe und Ultraorthodoxe, sich mal so richtig zu betrinken. Und zwar bis zum Eintreten des Verlustes der Unterscheidungsfähigkeit. Also sozusagen, bis man nicht mehr schwarz und weiß sehen kann. Mit der Begründung, dass das Innere nach außen kommt. Das
Innere nach außen, das kennt man ja.
Ja, auf die eine oder andere Weise. Also gibt es auch anderswo. Und gehört offensichtlich auch zum Menschen. Ne? Also der muss auch mal auf die Kacke hauen. Und das passiert. Und danach wird dann also genau das andere Extrem gelebt für 40 Tage, ne? Mit der Fastenzeit. Es wird nicht gelebt, aber begangen, ne?
Ja, richtig. Also da ist dann, ja.
Ja.
Begangen, genau.
Ja, also im Karneval, da spielen ja so Bildwerke eine große Rolle. Ne, auf den Wagen auch und so, wird also alles Mögliche dargestellt und sich darüber lustig gemacht.
Ja, genau. Das ist ja auch einer der großen Skandale, die wir jetzt über den Karneval haben, dass nämlich der Wagen, der die Anschläge auf Charlie Hebdo karikieren sollte, dass der ja nicht gezeigt wird in Köln. Ne? Den hatten sie ja fertig gebaut. Also gar nicht erst angefangen, aber die hatten sie geplant. Und dann haben sie nicht gebaut. Und der fährt jetzt auch nicht mit. Und das ist ja so ein Ding, wo man sagt, da kuschten aber irgendwer dann tatsächlich jetzt irgendwie vor der Angst vor Repressalien. Und das hat uns zu der...
Vor dem Terror dann.
Genau, das hat uns, wobei tatsächlich das, was eigentlich nicht gezeigt werden darf, nämlich Mohammed/Allah, gar nicht auf dem Wagen gedacht war, sondern es ging eigentlich nur darum, die Attentäter zu zeigen. Und also es sollte, glaube ich, irgendwie ein Bleistift in eine Kalaschnikow gesteckt werden.
Ja.
Von den Karikaturisten eben, ne? Und um damit zu zeigen, dass da auf gar keinen Fall jetzt irgendwie sich niedergeworfen wird vor terroristischen Anschlägen. Und das hat uns zu der heutigen Thematik geführt, nämlich dem Bilderverbot. Und das kennt ihr da draußen vielleicht, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Mir ist es in der Schule immer wieder mal begegnet, dass wir ja uns eigentlich gar kein Bild machen dürfen. So, und zwar von eigentlich gar nichts. Von Gott nicht, von Jesus, da wissen schon, also Schüler zum Beispiel wissen ganz gerne mal nicht, ob man sich von Jesus ein Bild machen darf oder nicht, weil von Mohammed darf man sich ja auch keins machen. Und das wird ganz gerne gleichgesetzt. Aber von Gott darf man sich auf gar keinen Fall ein Bild machen. Und dann, also ich bin regelmäßig damals in der Schule noch gefragt worden, wieso es denn Bilder gibt, auf denen man irgendwie einen Mann sieht mit weißem Bart oder so ein Auge, ne? Oder so ein Sonnenstrahl, upsala,
uns auf der Homepage auch direkt der berühmte.
Ja, natürlich, genau. Also das ist wieder mit weißem Bart, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Da die Erschaffung des Adam.
Da Vinci, ne? Also wieso denn das Christentum das darf? Und das kommt übrigens ganz gerne, also mir begegnet das ganz gerne mal von muslimischer Seite, dass ich dann gefragt werde, wieso, ihr seid doch im Prinzip Juden, ne? Also ihr seid doch, zumindest sind das irgendwie eure Vorfahren. Und das Alte Testament habt ihr doch auch noch und das haltet ihr doch auch für heilig. Wieso dürft ihr dann Bilder von Gott machen? Das dürfen die Juden doch auch nicht. Steht doch in den 10 Geboten drin. Dürft ihr doch nicht. So. Und letzten Endes ist ja dieses Bilderverbot in Verbindung mit, du sollst dich nicht lächerlich machen über, auch der Grund für eben solche Anschläge auf Charlie Hebdo oder ganz generell auf Karikaturen. Und das ist wieder ein Grund, wo sich dann eben wieder Gewalt entzündet und Wut entzündet.
Weil es Menschen gibt, die glauben, dass man sich nicht nur von Gott kein Bild machen darf, sondern auch sonst nichts Lebendiger irgendwie abbilden darf.
Genau.
Weil damit man sich sozusagen der Schöpfung Gottes bemächtigte, ne? Oder Gott nicht ernst nimmt als Schöpfer oder so. Oder wenn man ihm seine Schöpfung entreißt und selber was schafft und sich damit selber zu Gott macht. All solche Gedanken können da im Hintergrund stehen. Gar nicht so leicht. Haben sich in den verschiedenen Religionen über die Jahrhunderte hinweg die Leute auch wirklich sehr lange und sehr heftig darüber gestritten.
Ja. Lass uns mal einen Blick, glaube ich, werfen, einfach mal ganz kurz in die Kultgeschichte. Das mit den Bildern kennen wir. Jeder, der schon mal so ein bisschen sich mit prähistorischer Geschichte beschäftigt
hat. Dann noch nicht mal, reicht ja auch schon historisch, also ne, griechisch-römisch oder so.
Ja, aber wir können ja ruhig ein bisschen weiter nach vorne.
Ja.
Die Höhlenmalereien beispielsweise. Ja, jetzt in Australien, Frankreich, wo man eben diese Höhlen kennt. Man geht stark davon aus, wobei man immer sagen, das muss man immer unter Vorbehalt eben sagen, weil wir haben halt keine schriftlichen Aufzeichnungen, wir haben nur diese Bilder. Aber wenn man so einen Lexikonartikel dazu liest, ich habe das jetzt aus dem LTHK, das liest man aber auch noch woanders, da gibt es eben die Theorie, und ich halte die durchaus für möglich und für plausibel, dass man durch das Zeichnen von zum Beispiel Tieren, von Jagd, Tieren, von Jagdzielen, versucht hat, sich des Geistes dieser Tiere zu bemächtigen. Ja, also die Vorstellung ist, ich male etwas, ich zeichne etwas und dadurch habe ich Macht über das, was ich da gezeichnet habe.
Und das ist was, was man irgendwie so als magische Praktik bezeichnen könnte.
Genau, ne? Richtig. Das kennen wir später auch noch in magischen Formeln. Ja, die Macht des Wortes, in der ich versuche, dadurch, dass ich das Wort ausspreche, die dem Wort inneliegende Macht, also die Idee ist, in einem Wort, das ich ausspreche, befindet sich eine Form von Macht, dass ich die dadurch aktiviere. Ja, und mit dem Wort quasi oder mit der Macht des Wortes dann irgendwie Dinge beeinflussen kann, Sachen zum Schweben bringen kann, regen lassen kann, wie auch immer. Ne?
Das gilt insbesondere dann, wenn es darum geht, den wahren Namen oder den Namen eines Wesens zu kennen. Ne?
Ja. Das kennen wir dann in extremer Form dann wieder im Exorzismus, wenn es darum geht, durch den wahren Namen des Dämons diesen dann auszutreiben beispielsweise. Ne? Deswegen ist im heutigen Exorzismus dann immer auch noch so diese Formel drin, sag mir, wie du heißt, Teufel, wie auch immer. So kann man erhalten, was man möchte davon. Aber das ist so einer dieser Riten, die sich erhalten haben. Man kennt das aus dem sogenannten Fetischismus. Und ich meine jetzt nicht das mit den Peitschen und den Lederriemen, sondern ich meine eine Form der Religiosität, wie man sie beispielsweise aus den Steppenvölkern Sibiriens kennt. Da werden also mit sogenannten Fetischen, also irgendwie Gegenständen, wir würden sagen Ritualgegenstände, werden versucht, Geister zu beschwören, ne? Indem man eben auch diese Gegenstände hat, bestimmte Worte benutzt, bestimmte Riten benutzt und dadurch hat man Macht über einen bestimmten Naturgeist.
Nur weil der Geist, ne? Gleichsam schon im Gegenstand,
genau,
steckt.
Ja,
ne? Zumindest teilweise. Oh ja, und dann haben wir uns wieder der Sache des religiösen,
ja,
Bilderverbots, weil zum Beispiel jetzt in der in der ganzen polytheistischen Antike hat man tatsächlich wohl schon die Bilder der Götter, die man sich gemacht hat. Also ne, so Zeus und Hera und das ganze Pantheon, das griechisch-römische, das war ja grundsätzlich immer anthropomorphe Göttergestalten, also
Menschenähnliche.
Und zwar nicht nur vom Aussehen auch gar nicht mal primär, weil man weiß ja, der Zeus, der kann ja auch gerne mal als Stier auftreten und dann Europa entführen oder sich sonst irgendwie verkleiden als irgendwas anderes, aber vom Verhalten her oder vom So-Sein her sind das halt immer sehr menschliche, ne? Die haben also menschliche Gefühle und sowas, also Eifersucht, Hera ist immer fürchterlich eifersüchtig auf den Zeus und so, also auf die Art und Weise sind die halt menschlich gedacht und man hat auch tatsächlich also die Gegenwart dieses göttlichen, ne, oder dieses göttlichen Wesens, dieses Gottes, dieser Göttin, dieses Geistes halt nicht nur repräsentiert, sondern wirklich anwesend gesehen in den Bildern, die gemacht wurden.
Ja, ne? Natürlich. Also indem ich halt mit diesem Bild in irgendeiner Form oder mit dieser Statue in Kontakt trete, trete ich mit dem Gott in Kontakt. Ne? Wir haben das ganz deutlich im Hinduismus. Hier in der Nähe gibt es in Hamm Üntrop, im Industriegebiet, gibt es den größten Hindu-Tempel, den größten südindischen Hindu-Tempel Kontinentaleuropas. Also es gibt natürlich größere Hindu-Tempel, vor allen Dingen gibt es auch nordindische Hindu-Tempel, größere. Und ich glaube, die größten davon stehen in Großbritannien. Aber der größte südindische Kontinentaleuropas, der steht hier. Und der ist gar nicht so dermaßen riesig, aber der ist schon ganz schön groß. Und wenn man da mal hingeht und einen Gottesdienst mitmacht, das darf man tun, das kann man machen, dann erfährt man so ein bisschen was darüber, wie da mit diesen Götterfiguren umgegangen wird. Ne? Also zum Beispiel, warum will mir jetzt der Name nicht einfallen, von dem Elefantengott.
Ganesha.
Dankeschön, Ganesha. Es gibt halt, da hat man so einen großen Schrein, ne? Also in der, an diesem Gottesdienst, an dem ich jetzt teilgenommen habe, da gab es einen großen Wagen und mit diesem großen Wagen wurde von Schrein zu Schrein gefahren. Das sind also mehrere Schreine. Und dann fährt man von Schrein zu Schrein, dann wird so ein großes Widderhorn geblasen und dann gibt es also verschiedene Riten. Und dann passiert etwas sehr Kurioses. Dieser Schrein hat ein Dach, da sind dann die Figuren drauf, des Gottes, den man da gerade verehrt. Und dann gibt es da drunter eine Tür. Also der Schrein, der ist zugemauert und dann gibt es also eine Tür und diese Tür kann aufgemacht werden. Dann gibt es dahinter einen Vorhang, der wird aufgezogen und dahinter ist dann eine Figur, eine Figurine. Das kann alles Mögliche sein, das muss keine bildliche Darstellung sein, wie zum Beispiel ein Elefant. Das kann auch einfach nur so ein Stein sein. Ja, so ein schwarzer, ovalförmiger Stein beispielsweise. Ne? Und dieser Stein ist in diesem Moment der Gott. Also nicht so, dass es da irgendeine Form von, dass es ein Symbol für gedacht wird, sondern das ist in diesem Moment der Gott. Der Hinduismus kennt eine Form des Monotheismus, weil sie sagen, jegliche Form aller Götter, und die haben ja mehrere Millionen, sind im Prinzip nur Inkarnationen des einen, ne? Dieser einen göttlichen Urenergie. Aber in diesem Moment ist diese eine Inkarnation sehr wohl in diesem Stein da. Das ist auch der Grund, warum die Gläubigen sich in zwei Reihen vor diesem Portal, vor dieser Tür aufreihen und niemals direkt vor diesen Stein treten. Also die gehen nicht direkt in seine Blickrichtung, in Anführungszeichen. Aha. Also diese Figurine kann nicht direkt auf den Gläubigen gucken, sondern die gucken alle in so zwei Reihen schräg in diese Tür rein. Die können ihren Gott zwar sehen, aber die würden sich halt niemals direkt in diesen Blickwinkel stellen, weil das irgendwie, das ist dann zu direkt. Ne? Mhm. So. Und da wird also ganz deutlich eben diese Figurine angebetet. Das ist momentan mein Gott und den kann man auch nehmen und wohin tragen, theoretisch. Also dann habe ich meinen Gott mitgenommen.
Genau. Ne? So. Und genau auf diese Art und Weise ähnlich kann man sich eben auch vorstellen, dass die Leute gelebt haben im vorderen Orient zur Zeit der Entstehung des Alten Testaments.
Genau.
Also die, ne, die ganzen Stadtstaaten, die vorderasiatischen da, hatten halt auch ihre fürchterlich viele Götter, aber halt immer eine Hauptgottheit, meistens eben ne, die Hauptgottheit dieser Stadt hier oder so. Und wenn jetzt Krieg geführt wurde, dann wurde halt auch, sagen wir mal, das Bild des Gottes mit in den Herzog genommen und vorneweg getragen, ne?
Genau.
Das heißt, wenn da so zwei Städte gegeneinander Krieg führten, dann hatte man im Kopf immer das Gefühl, also wir kämpfen hier unten gegeneinander, aber wir bilden nur das ab, was sozusagen in der göttlichen Sphäre passiert, nämlich dass da gerade unser Stadtgott gegen euren Stadtgott einen Kampf hat. Und genauso trägt man halt seinen Gott dann auch mit in die Schlacht. Ja. Den kann man umhertragen. Genau. Und
wenn man jetzt versteht, dass die Hebräer, / die Israeliten und damit auch die urjüdische Religion keine Gegenbewegung ist, aber eine Religion ist, die sich in diesem Umfeld entwickelt und sich sehr wohl als von dieser Umwelt verschieden begreift, dann versteht man vielleicht auch, warum das erste Gebot aus den 10 heißt, du sollst keinen Gott neben mir haben. Das frühe Judentum entwickelt sich als monotheistische Religion, will sich auch als solche ganz, ganz dringend verstanden wissen und sieht halt ganz stark, dass sie eine, im Prinzip die einzige ist, die so denkt. Ne? Also die anderen Religionen drumherum sind alle polytheistische Religionen und man grenzt sich von diesen ab, ganz deutlich. So.
Ja, und vor allem eben dadurch, dass man kein Kultbild mehr hat des Gottes, den man anbetet.
Genau.
Gleichwohl, der Anfang dieses einen Gottes, an den bis heute geglaubt wird von Juden, Christen und Muslimen, wahrscheinlich eben auch so eine Stammesgottheit gewesen ist. Ne?
Wir stark von ausgehen.
Auch mit Bild und allem. Es gibt auch tatsächlich Darstellungen des Gottes, JHWH, ne? Also im Judentum, Christentum geht das noch eine Nummer weiter mit dem Namen. Es gibt nicht nur kein Bild Gottes, sondern es gibt eigentlich auch keinen Namen. Also es gibt zwar den Gottesnamen, also diese vier Buchstaben, das Tetragramm, ne? JHWH, also wird dann häufig gesagt Jahwe oder Yahweh oder auch Jehova, ne? Ist auch eine Vokalisierung dieses Namens. Also man weiß nicht genau, wie der Name klingt, weil er halt auch nicht ausgesprochen wird. Ne?
In der
religiösen Praxis des Judentums wird immer, wenn der Gottesname in der Bibel steht und die Bibel wird vorgelesen, wird an der Stelle einfach was anderes eingeführt. Also Adonai, das heißt dann Herr oder der Herr oder Elohim, also die Gottheit oder Gott. Oder es wird im Deutschen auch gerne der Ewige gesagt, wenn da der Gottesname steht oder so. Und das alles aus dem Grund, erstens, weil man sich Gottes nicht bemächtigen kann über seinen wahren Namen.
Da haben wir es wieder.
Oder das nicht will. Und dann gibt es halt noch eine biblische Stelle, die noch sehr viel deutlicher darauf hinweist. Und zwar die Offenbarung Gottes an Mose im Sinai im brennenden Dornbusch. Hm. Da fragt Mose den Herrn oder also diese Erscheinung ganz explizit, hör mal, wer bist denn du? Und Gott sagt einfach nur, Haya Asher Haya. Also ich bin der...
Ich bin da.
Ich bin der, ich bin da, oder ich bin der, der sein wird, oder ich bin der, der ich sein werde, oder, also das ist ziemlich schwierig zu übersetzen aus dem Hebräischen. Auf jeden Fall ist mal klar, das ist eher eine Eigenschaftsbeschreibung als ein Name. Also Gott ja. auf seinen Namen hin gefragt vom Mose, sagt nicht seinen Namen, sondern sagt, wie und was er ist. Nämlich der, der immer da ist, oder der auch sein wird. Also es ist irgendwas, es ist auf jeden Fall nichts Abgeschlossenes. Ne?
Es ist
kein fertiger Gott, offenbar.
Es ist vor allen Dingen auch sehr
interessant. Ein lebendiger Gott.
Weil es eine ganz, ganz starke Abrückung ist von den Gottesverständnissen drumherum, wie gesagt. Ne? Denn die Gottheiten halt auch im griechischen Kontext, im römischen Kontext, im altgermanischen Kontext, das sind ja alles Götter mit Aufgaben. Ja, wer mal den Troja-Alert öfter hört, der findet da die Beschreibung von Stefan und Daniel, die halt sagen, ja, das ist, kann man im Prinzip so machen wie bei Rollenspielen, ne? Pen-and-Paper-Rollenspielen. Und dann gibt es halt einen Gott, der hat ein bestimmtes Aufgabengebiet und der hat dementsprechend auch bestimmte Skills, ja, und eben wie so ein Heldenbogen. Kann der halt bestimmte Sachen, ne? Der eine Gott kann wunderbar jagen, der nächste Gott ist eben ganz großartig, wenn es um Wasser geht und um die Meeresbewohner und ähnliches und dann Wettergott, ne? Und also die haben alle eine bestimmte Aufgabenbereiche. Und davon rückt halt JHWH total weg. Das ist eben nicht mehr ein Gott für eine bestimmte Sache, obwohl er das vermutlich mal war.
Ja, früher wurde er als solcher
verehrt.
Es gibt auch, wie gesagt, Darstellungen JHWHs. Mit seiner Aschera, also noch mit einem weiblichen göttlichen Gegenstück, gibt es auch. Also Yahweh und seine Aschera, so als Doppelbildnis, gibt es ganz spannende Aufsätze darüber. Aber man sieht dann schon, dass sich im Laufe der Zeit alles davon weg entwickelt. Also diese Religion, die da frisch entsteht, aus denen dann heute das Judentum geworden ist, setzt sich schon deutlich ab. Also die... Ne? Es ist nicht mehr nur der Gott des Stammes, ne? Der im Zweifel stärker ist als der Gott vom Nachbarstamm, sondern mit fortschreitender Zeit wird eben dieser Gottheit, also werden nicht nur Einzelaufgaben, wie jetzt zum Beispiel Erfolg in der Schlacht oder gute Ernte oder was auch immer, also solche Skills zugewiesen, sondern sehr zügig kommt dann halt direkt das Attribut, Schöpfer zu sein an diesen Gott dran, was dann im Grunde sämtliche Spezialfunktionen verunmöglicht. Ne?
Ja, der kann halt alles.
Weil alles, was man sich vorstellen kann als Spezialfunktion, geht ja aus dieser Schöpfung, für die er verantwortlich zeichnet, hervor und so weiter. Naja, so gut. So, genau.
Jetzt müssen wir zum Bilderverbot irgendwie in den Bogen schlagen.
Ja, genau. Ich kann ja einfach hier...
Hast du sie da?
Ja, ich hab sie da. Der Marc hat mich gebeten, da mal eine erhellende Bibelstelle vorzutragen. Und zwar kann man das also im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, ganz gut sehen. Man stellt sich vor, ne, die Israeliten sind geflohen durchs Meer und haben ein Lager am Fuß des Gottesberges Horeb aufgeschlagen. Und Mose soll jetzt da oben das Gesetz, die Tora, also das Zehnwort oder die zehn Gebote empfangen und verschwindet auf dem Berg. Und am Anfang denken sich die Leute, oh, gleich kommt er runter und dann kriegen wir hier die Botschaft von unserem Gott und dann ist alles super. Und aber der Mose, der bleibt verschwunden, ich glaube irgendwie 2 Wochen lang oder so.
Also auch in der Bibel, das ist, in meiner Erinnerung war das so, dass der geht da hoch, dann kommt er runter und dann haben die sehr, sehr schnell dieses Kalb gegossen.
Ja, nee, ich glaube, die haben schon irgendwie 2 Wochen oder so auf den Mose gewartet.
Aber auch in der Bibel, mir war das, wie gesagt, ich habe das, als ich das nachgeschlagen habe, gar nicht realisiert, da kommen unfassbar viele Textstellen dazwischen. Der muss echt lange weg gewesen sein. Also es hat einfach lange gedauert.
Naja. So. Ja, genau. Und dann, jetzt kann man überlegen, ne, wo das herkommt. Auf jeden Fall, die Israeliten, die werden also unruhig. Mhm. und sagen dann zum Aaron, dem Bruder des Mose, mhm, und auch dem hohen Priester quasi dieses neuen Kultes, muss man sagen, hör mal, wir wollen doch so sein wie die anderen Völker hier drumherum, wir sitzen in der Wüste, wir haben nichts, worum wir uns versammeln, wir haben keinen Gott, ne, wenn wir jetzt angegriffen werden, wir haben kein Bild von einem Gott, was wir in die Schlacht tragen könnten, und wir müssen doch so sein wie die Völker um uns herum, und das kann ja nicht sein, und wo ist der Mose, und wir möchten jetzt auch ein Götterbild haben, Klammer auf, so wie die anderen Völker, ne? Die Ägypter auch und alle drumherum, Klammer zu. Und dann steht da also, ne, als nun aber das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. So riss sich dann das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zum Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Als Aaron das sah, baute er einen Altar, und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. So, so weit, so gut oder so schlecht. Also, was machen die Israeliten hier? Das, was alle drumherum auch machen, ne?
Genau.
Also, die möchten auch einen... Also ich möchte Religion so leben, wie man Religion im Umfeld gerade so lebt. Ne? Das heißt mit einem Bild, mit Opfer und mit Party.
Und man kann das auch ein bisschen als Rückfall betrachten. Also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass sich diese Religion aus im Prinzip einer Religion wie alle anderen auch entwickelt hat, dann ist das hier der Rückfall nach hinten. Ja, zu den Ursprüngen zurück zu irgendeinem Gott. Vermutlich gab es tatsächlich eine Stiergottheit, die verehrt wurde in der Region, in der das hier spielt. Und auf die spielt das auch an. Ne? Also es ist eine spezielle Abgrenzung gegen diese Stiergottheit. Da hätte man auch alles Mögliche aus diesen Goldstücken hätte man gießen können. Dass diese Geschichte hier tatsächlich von dem goldenen Kalb redet, das ist vermutlich...
Ja, warum gerade der Stier? War ein ganz beliebtes Götterbild im Vorderen Orient. Einfach, ne, als Ausdruck von Kraft, von Männlichkeit, von Fruchtbarkeit auch.
Genau. Hm. So, und jetzt interessant wird es halt, was danach kommt. Ne? Also Gott kriegt das mit und sein erster Impuls ist, die mache ich platt. Die bringe ich um, die vernichte ich jetzt. Und Mose muss mit ihm einmal mehr verhandeln und ihn ganz, ganz stark auf Knien bitten, das zu lassen und sein Volk nicht umzubringen. Mit dem Argument, wieso hast du uns denn so lange aus Ägypten herausgeführt? Das ist also nach dem Auszug aus Ägypten. Und diese ganzen Schwierigkeiten auf dich genommen und uns so stark geholfen und all diese Dinge überwinden lassen, die wir überwinden mussten, nur um uns dann an diesem Berge hier hinzurichten. Ne, das bringt doch nichts, das ist doch unlogisch. Und Gott lässt sich dann darauf ein und lässt nochmal Gnade vor Recht walten. Aber da merkt man schon, dass Gott in diesem Fall da ein ganz, ganz großes Problem mit hat. Das ist das wirklich Unterscheidende auch dieser neuen Religion im Vergleich zu anderen. Ne? Dass wir also hier jetzt einen Gott haben, der sich im Übrigen auch als eifersüchtiger Gott selber bezeichnet im Alten Testament. Und das führt auch dann übrigens später Jan Assmann, ein Archäologen und Religionshistoriker, zu der These der mosaischen Unterscheidung. Ne? Er sagte also, in dem Moment, wo eine Religion sich als monotheistische Religion begreift, kennt sie eine Unterscheidung, die es bei polytheistischen Religionen nicht gibt, nämlich eine Unterscheidung zwischen rein und unrein, zwischen richtig und falsch und zwischen wahr und nicht wahr. Und letztere Unterscheidung ist besonders wichtig, denn ich habe die Wahrheit, exklusiv die Wahrheit, keine andere Religion kann die haben und ergo muss ich dann gegen diese Religion vorgehen oder von meiner Religion überzeugen, je nachdem. Gut, aber das ist so ein Nebenzweig, den wir immer mal wieder auch schon genannt haben, der jetzt da ein bisschen weiter wegführt. Bildhaft zeigt diese Geschichte ganz deutlich, woher das Bilderverbot jetzt im Christentum kommt. Ja, also das wird halt an dieser Geschichte festgemacht. Wir haben hier eine in Geschichte gegossene Genese des Verbotes, sich ein Bild zu machen. Interessant ist hier, und das wird ganz gerne mal missverstanden, Es geht nicht gegen Bilder als solche. Also einen alten Mann zu malen und zu sagen, ich habe Gott gemalt, ist gar nicht das Problem. Anders zum Beispiel auch, jetzt dieses, überhaupt irgendein Symbol für Gott zu malen, ist nicht das Problem. Das Judentum als solches kennt das auch nicht. In der jüdischen Geschichte kennen wir kein Bildverbot als solches. Ne? Also Mose wird gezeichnet und wird gemalt, Gott wird gezeichnet, wird gemalt. Diese ganzen historischen Figuren aus dem Alten Testament werden alle gemalt und werden auch dargestellt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Flo, du bist da bewanderter in der jüdischen Welt so ein bisschen. Finden wir in einer Synagoge solche Abbildungen?
Heute weniger, in der Antike schon. Also wenn man heute das Land Israel bereist, das steht ja voll mit antiken Synagogen oder sagen wir mal Resten davon. Das ist so viel, dass man noch gar nicht mal alles sozusagen ausgraben und den Leuten zeigen kann, weil das also viel zu teuer wäre, weil man im Grunde das ganze Land einzäumen müsste. Also ich kenne ein, zwei Stellen in der Nähe des, oder eine Stelle in der Nähe des Sees von Genezareth. Da kann man also ein bisschen durch die Wildnis stapfen und dann wird man irgendwann im Boden so eine Textilbahn irgendwie aus dem Boden kommen sehen, und wenn man da so ein bisschen buddelt, vorsichtig das Ganze anhebt, sieht man also, da ist unter 20 Zentimetern Erde und diesem Vlies ein antikes Mosaik zu sehen.
Ach.
Genau, was man ausgegraben, fotografiert, veröffentlicht hat und dann wieder zugemacht hat, weil es zu teuer wäre, das quasi museumstechnisch aufrechtzuerhalten oder so, ne? Wenn man so, dann hat man es also, um es zu erhalten, ist einfach wieder zugegraben. So.
Okay.
So, wenn man sich das also diese Mosaiken anguckt, also die Literatur sagt über diesen Ort oft, das ist eine ehemalige Synagoge. Oder das, was von einer Synagoge überbleibt, also ein jüdisches Gotteshaus. Und das ist das Fußbodenmosaik dieses Gotteshauses. Und da gibt es also mehr als ein Beispiel, also Hunderte, es geht wirklich in die Hunderte, solcher Synagogen des ersten vorchristlichen Jahrhunderts bis irgendwie ins Jahr 300 oder so. Und es ist also ganz häufig so, dass man da in diesem Synagogenfußboden die 12 Tierkreiszeichen hat.
Ne? Ach was.
Also die Sternzeichen, wie wir die heute auch kennen. Das ist so, dass ein Zodiac-Mosaik. So, und da sind natürlich also Tiere abgebildet und so weiter.
Genau.
Also auch sonst hat man also Fußbodenmosaike gefunden, die definitiv in Synagogen oder Teile von Synagogen sind, die also voll sind mit Naturdarstellungen und so weiter. Man geht nicht her und zeichnet, also man wird da kein Gottesbild in dem Sinne finden, aber man wird ohne weiteres Tiere abgebildet finden, man wird vielleicht auch mal Menschen abgebildet finden. So. Also das war nie ein größeres Problem gewesen.
An dieser Geschichte mit dem goldenen Kalb kann man eigentlich auch ganz wunderbar erklären, was denn genau das Problem ist. Das Problem ist nämlich, sich etwas zu machen, was man dann für seinen Gott erklärt.
Der Gedanke, ne? Der da wohl hintersteckt, wenn es darum geht, sich Gott vorzustellen, also man muss sich Bilder machen, ne? Sonst kann man gar nichts dazu. Also man muss ja immer sagen, Gott ist mächtig, ja, aber wie mächtig, ja, so mächtig wie ein was weiß auch ich, ein großer König oder so. Und schwupps hat man im Grunde ein Gottesbild im Kopf.
Ja.
Genau. Darf man auch, weil sonst kann man gar nichts über Gott sagen, möglicherweise. Nur kann ich nicht sagen, das sei sozusagen die ganze Wirklichkeit Gottes erschöpfend abgebildet. Das ist die große Gefahr. Ne? Wenn ich ein Bild vor mir herschleppe, so, dann sage ich, also da drin ist dieser Gott.
Genau.
Und so ist das. Und es gibt auch Bibelstellen, wo eindeutig steht, also guck dir die Sterne des Himmels an und so weiter und sieh die ganze Größe, aber lass dich nicht dazu verleiten, das schon für Gott zu halten und das anzubeten.
Mhm.
Ne, das Weltall oder die Sonne oder den Mond oder so, weil das alles nur Teile der Welt sind und Gott ist aber größer als die Welt als Ganze noch.
Genau.
Also zumindest dieser religiösen Vorstellung nach. Und das ist, glaube ich, im Hintergrund des Bilderverbotes.
Richtig. Also die Anbetung, dieser Akt des Anbetens, das ist genau das, worum es hierbei eigentlich tatsächlich geht. So. Das heißt, auch für uns Christen, später im Neuen Testament taucht das Bilderverbot so gut wie gar nicht mehr auf, was damit zusammenhängt, dass das AT für Jesus ja bekannt war und als Wissen vorausgesetzt wird und deswegen nicht nochmal neu genannt wird. Also da sind die beiden Testamente konform. Aber auch da geht es dann nicht nochmal irgendwie direkt darum, sich großartig keine Bilder von Gott zu machen. Jesus spricht unfassbar viel in Bildern, eigentlich fast nur, ne? Also er hat ja diese Wortbilder, er hat ja Gleichnisse und er spricht immer von Gott Vater.
Allein das ist schon ein krasses Bild, ne?
Natürlich.
Gott als Vater ist, ja. Das ist schon ein beeinschränkendes Bild.
Genau.
Auch die Rede von Gottes Sohn,
ja,
ist genau sowas, ne? Genau. Ist auch
richtig.
Eine Bilderrede letztlich.
Und deswegen haben wir zum Beispiel in der Ostkirche lange Zeit, das ist kurios, das zu lesen, lange Zeit gibt es in der Ostkirche eine sehr große Zurückhaltung gegenüber jeglicher Form von Bildnis. Ne?
Nur erst gab es eine große Freude daran, klar, weil die Antike halt auch sehr,
ja, genau,
sehr bilderfreudig war. Und irgendwann sind dann also ganz fromme Eifer drauf gekommen und gesagt, ja, guck mal hier, wir haben unsere Kirchen voller Bildnisse, mhm, und wir beten damit. Mhm. Vielleicht beten wir es sogar an, mhm, und es geht gar nicht. Und so kam es dann also zu diversen sogenannten Ikonoklasmen, also Bilderzerstörungen oder Bilderstürmereien.
Genau, Bilderstürmen, genau. Das hat allerdings gerade in der Ostkirche nicht unbedingt dazu geführt, dass das weniger geworden ist.
Nö, es gab also dann ein Konzil und da hat die Kirche dann definiert, Bilder sind okay. Mhm. Solange klar ist, dass durch die Bilder etwas angebetet wird, also die Gottheit angebetet wird, auf keinen Fall sind die Bilder selbst Objekt der Anbetung. Und sogar wenn ich das Bild verehre, was also in orthodoxer, also ostkirchlicher, mhm, Liturgie ganz selbstverständlich ist, ne, wenn er das Volk einzieht und zum Gottesdienst sich versammelt, dann sind da die Bilder, ne, die, mhm, Ikonen, und die werden dann mit Weihrauch beräuchert, es wird sich davor verneigt und so weiter. Also es findet schon eine Bilderverehrung statt, mhm, allerdings immer unter der theologischen Maßgabe, dass Ikonen so etwas sind wie Fenster, mhm, also die Bilder, das Bild quasi nicht als, also wodurch sozusagen das die Gottheit oder der Ewige oder das Heilige so hindurch scheint, ne?
Ja.
Aber niemals wäre jetzt die Farbe, also die Materie, das Holzbrett oder so, wäre schon diese Heiligkeit.
Wenn man das jetzt von außen sieht, kriegt man natürlich einen anderen Eindruck und das nicht genau kennt und deuten kann, ne? Und ich bin mir auch nicht immer ganz sicher, ob das sämtliche Gläubigen wirklich verinnerlicht und verstanden haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum wenn es so Bildniswunder gibt oder Statuenwunder, ne? Also es wird ja berichtet, dass es in der Vergangenheit schon mal Leute gegeben habe, die haben dann irgendwie ein Bildnis von der Gottesmutter gesehen und sind geheilt worden. Ja, oder eine Figur hat angefangen zu weinen und plötzlich Bluttränen, ja, zu weinen und solche Geschichten. Das ist der Grund, warum sich der Vatikan entgegen der allgemeinen Vermutung unfassbar schwer damit tut, solche Figuren in irgendeiner Art und Weise eine Bedeutung zuzumessen. Also wir wissen, dass zum Beispiel von meistens aus dem europäischen Osten, ne, Polen, Tschechoslowakei und so, also ehemalige, da haben wir diese Figuren häufiger mal, da treten solche Phänomene häufiger auf. Und wenn dann der Vatikan da angerufen wird, Spanien haben wir das auch im Übrigen, wenn dann der Vatikan da irgendwie angerufen wird und dann wird gesagt, mach da doch mal eine Pilgerstätte draus irgendwie, dann, also die erste Reaktion ist immer, das gar nicht an die große Glocke zu hängen, das auch nicht bekannt zu geben und das dann langsam und intensiv untersuchen zu lassen, ob da wirklich was dran ist. Weil nämlich immer die Gefahr besteht, dass die Gläubigen eventuell diese Figur anfangen anzubeten und eben diese Fensterartigkeit, möchte ich es jetzt mal nennen, und eben, ne, den eigentlich Wirkenden, nämlich Gott, vernachlässigen. Und das ist etwas, wo die durchaus ein Problem mit haben und wo die ganz, ganz vorsichtig agieren.
Ja, ist alles nicht so leicht.
Genau.
Also da schon nicht. So, jetzt mal was anderes, einfach weil es so, sagen wir mal, tagespolitisch aktuell ist,
ja,
oder so, um nochmal zurückzukommen auf unseren Aufhänger. Ne? Und also darf man Karikaturen von Mohammed zeichnen und veröffentlichen? Also aus Blick des zivilen Staates und der Pressefreiheit und so weiter, wird man ja sagen müssen, aber bitte natürlich. Gleichzeitig wollen wir ja auch rücksichtsvoll miteinander sein und religiöse Gefühle nicht verletzen. Jetzt ist es halt aber so, es gibt natürlich immer Leute, die fürchterlich empfindlich sind und im Grunde schon verletzt sind, bevor man irgendwas gezeigt oder gesagt hat.
Ja.
Also die einfach, sagen wir mal, von Berufswegen verletzt sind, weil sie das, was ihnen so wichtig ist, nämlich ihre Auslegung ihrer Religion so gerne beschützen müssen. Deswegen frage ich dich, Marc, gibt es im Islam ein Bilderverbot oder gibt es das Verbot, den Propheten abzubilden?
Ja, das ist nicht ganz einfach. Also ich schicke mal kurz vorweg, dass ich natürlich kein Islam-Experte in dem Sinne bin, wenn auch Religionswissenschaftler in der Ausbildung, aber ich möchte es mal intensives Hobby nennen, das war es aber auch. Wenn also ein Islamwissenschaftler da jetzt gleich Achtung, stimmt bis auf oder aber.
Freuen wir uns sehr.
Genau, freuen wir uns sehr. Bitte sämtliche Kommentare drüber. Im Islam, anders, im Koran gibt es kein ausdrückliches Bilderverbot. Existiert nicht, taucht nicht auf. Ja, das ist sehr kurios, weil neben dem Ramadan beispielsweise und anderen Verboten, die man kennt und die übrigens im Koran durchaus auch Erwähnung finden, das quasi als sinnstiftendes Element häufig benutzt wird. Ja, also wenn ich kann immer wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wenn ich mit muslimischen Schülern gesprochen habe, und meine Schüler waren ja irgendwo zwischen 18 und 32 Jahren alt, dann wurden mir immer folgende Elemente als Kernpunkt des Muslimseins genannt, nämlich erstens kein Alkohol trinken, zweitens kein Sex vor der Ehe, drittens kein Schweinefleisch essen, den Ramadan halten und an letzter Stelle keine Bilder von Gott. Das war immer so ein Ding, das war auch, also erstens wurde das als, das macht ihr doch auch so, mir immer entgegengeworfen und zweitens auch, warum macht ihr das eigentlich nicht? Na, also ihr müsstet euch auch daran halten. Ja, das war immer hatte so einen leichten Vorwurfscharakter. Wie gesagt, das ist besonders kurios, wenn man sich vor Augen führt, dass das im Koran so gar nicht drin steht. Das Bilderverbot des Islam kommt aus den Hadithen. Das sind Aufzeichnungen der ersten Imame, also der Nachfolger, derjenigen, die Mohammed noch gekannt haben. Man kann das auch im weitesten Sinne als Kommentar zum Koran verstehen.
Ja. Häufig sind das dann so Erzählungen aus dem Leben des Propheten. Ne? Genau. Also Augenzeugenberichte über, was der Prophet so gesagt und so getan hat.
Genau, richtig.
So sind die sogenannten Hadithe.
Genau, und da wird zum Beispiel berichtet, der Prophet soll, als ihm zwei seiner Frauen, meine ich, erzählt haben, sie wären bei Christen gewesen, fernöstlichen Christen, hätten da also dann große Grabmale gesehen und eben auch die Bilder gesehen, die in Kirchen hängen dort, dann soll er gesagt haben, ja, wenn da einer von den Frommen stirbt, dann nehmen sie diese Bilder und zeichnen sie in die Grabmäler dieser frommen Männer. Und ich sage euch, am Tage des Gerichts werden die ganz hinten anstehen. Ne? Also dann wird es denen am allerschlechtesten ergehen. Und es gibt also eine Reihe solcher Aussprüche, die der Prophet gemacht haben soll und die dann in ihrer Gesamtschau die Tradition des Ich mache mir keine Bilder begründen. Heutzutage, und das mag auch schon im ursprünglichen Gedanken drin gewesen sein, ist die Motivation eigentlich eher die folgende. Um gar nicht erst in die Gefahr zu kommen, nicht unterscheiden zu können zwischen Verehrung und Anbetung, macht man sich keine Bilder.
Auf jeden Fall gar keine Bilder.
Genau, am besten gar keine, dann gibt es auch gar keine Missverständnisse und dann gibt es auch die Gefahr, gar nicht da eventuell reinzurutschen in irgendeiner Art und Weise. Und so findet man im Islam tatsächlich gar keine Form von Bildnis, also Menschen sowieso schon nicht, Tiere, alles was lebt, wird nicht...
Das stimmt nicht.
In den Moscheen findest du es nicht.
Ja, heute nicht mehr.
Ja, ja.
Aber in früheren Zeiten des Islam war das ganz anders. Also ich habe ganz deutlich Bilder im Kopf vor Augen. Also Bilder im Kopf vor Augen.
Ja, ja.
Da sieht man also den Propheten Mohammed, wie er gerade vom Erzengel Gabriel den Koran empfängt. Das ist irgendwie aus dem 8., 9. Jahrhundert oder
ja,
so.
Ja.
Sehr kunstvoll, ich glaube irgendwie aus dem Persischen. Ist jetzt das Bild, was ich vor Augen habe, und die gibt's en masse. Vielfach ist man hinterhergegangen und hat dann die Gesichter ausgelöscht, hat aber den Rest des Bildwerkes behalten. Also das gab auf jeden Fall mal eine andere Praxis im Islam. Also es gab Zeiten, wo es ganz selbstverständlich war, dass der Prophet
abgebildet wurde. Die Gelehrten haben sich ja auch niemals davon abhalten lassen, beispielsweise die Anatomen. Ne? Wir wissen ja, dass die Medizin eine Hochzeit im Islam und im Fernen Osten hatte.
Im Mittleren Osten.
Oder? Im Mittleren Osten. Und natürlich hat man da Menschen und Körper gezeichnet. Ja, klar. In Afrika war auch sehr spannend in den Artikeln, die ich gelesen habe. Da gibt es offenbar die Tradition des Schattentheaters. Das fand ich sehr interessant. Also die Regel ist folgende. Es darf nichts gemacht werden, ne? keine Figur gemacht werden, also nichts, was einen Schatten wirft. Okay?
Okay.
Also keine Figur, ähnlich wie das goldene Kalb.
Mhm.
So. Und offenbar gibt es da eine Tradition des sogenannten Schattentheaters, wo also dann vor so einer, das kennt man so ein bisschen, ne? Vor so einer Leinwand werden da irgendwie Schatten geworfen und diese Figuren, die da gezeigt werden, die sind durchlöchert. Und weil sie das sind, können sie nicht real sein, haben keine Seele, das nennt man Makru, und Seele heißt Ru, also ohne Seele.
Ja, Ru.
Und deswegen ist das okay. Deswegen sind auch Abbildungen okay, wo Tiere oder Menschen keinen Kopf haben. weil sie dann keine Seele haben. Und dahinter steckt eben dieser Gedanke, wenn ich etwas zeichne, bemächtige ich mich seiner Seele. Das ist immer noch sehr, 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 sehr da. Und heute, wenn man Bilder sieht eben vom Propheten, dann hat der Prophet anstatt eines Kopfes in aller Regel eine Flamme oder einen Kreis oder sonst irgendetwas, was ihn eben, also daran erkennt man in den Bildern auch immer den Propheten, weil das der einzige ist ohne Gesicht. Ohne Gesicht. So. Und also das ist sehr wohl, das ist bekannt. Ja, das ist heute noch so. Aber Bilder von Allah macht man sich eben auch nicht.
Nö, kann man auch nicht.
Und deswegen sich keine Bilder von Mohammed machen, das ist nicht ganz richtig, aber auf gar keinen Fall lächerliche Bilder von Mohammed, das ist schon mal, das geht schon mal gar nicht. Deswegen
sind also aus Sicht der Religion
genau.
Das nicht. Ne?
Deswegen ist das ein ganz großes Problem.
Der Satire muss das natürlich gehen.
Ja, natürlich, das ist so. Aber vielleicht wird das ein bisschen deutlicher dadurch. Ne? Also das ist tatsächlich gar kein Gebot aus dem Koran, aber es ist ein aus der Tradition entstandenes Gebot. Und man weiß, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, Traditionen halten sich sehr, sehr hartnäckig.
Ja, ja, und vor allem vielfach unreflektiert. Was mich jetzt in dieser, wenn wir da vielleicht kurz einen Exkurs machen können, was diese Karikaturendebatte angeht, was mich da immer unwahrscheinlich stört, also jetzt als religiöser Mensch, ich würde mich ja selber jetzt durchaus als religiösen Menschen bezeichnen, aber diese ganze Vorstellung, dass man sich, also dass man sich nicht lächerlich machen darf über religiöse Gestalten oder so. Mhm. Sozusagen, da steht im Hintergrund immer so die Vorstellung der Blasphemie, ne, der Gotteslästerung. Mhm. Und also das, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist eine komische Vorstellung, dass ein Mensch sozusagen, also aus religiöser Perspektive gesehen, ja immer Geschöpf des Gottes in der Lage sein sollte, seinen Schöpfer also ernsthaft bis existenziell zu beleidigen, soweit, dass andere Menschen sozusagen für diesen Gott in die Bresche springen müssten, um diese bösen Blasphemiker, also Gotteslästerer zu bestrafen. Also wie klein ist da die Vorstellung Gottes? Ne?
Ja, also
als könnte man Gott beleidigen.
Die Begründung,
also wenn es sie wirklich gibt, also wenn man das schon glauben will und man glaubt an den ganz mächtigen Gott, ja. Ob das jetzt Gott, der Vater Jesu Christi ist oder der barmherzige Allah im Islam oder der Ewige im Judentum, also die Vorstellung, sagen wir mal, jetzt mal blöd gesagt, dem ans Bein pissen zu können, mhm. als kommt mir schon rechtlich komisch vor. Das ist ein sehr kleines oder kleinliches Gottesbild da im Hintergrund.
Ja, deswegen, du verteidigst ja auch niemals deinen Gott, wenn du dich...
Nein, du verteidigst immer dein eigenes...
Ja, dich.
Ja.
Also das muss einem ganz klar sein, wenn man sich durch Beleidigungen angegriffen fühlt oder seinen Gott als angegriffen bezeichnet, dann verteidigt man sich in Wahrheit selbst und vor allen Dingen auch die Vorstellung oder die Wahrheit, dass der eigene Glaube vielleicht nicht ganz so stark ist, wie man es gerne hätte. Ja, also das unterstelle ich denen einfach.
Ja, aber da kann man sich ja dann hinter der, also mein Glaube ist so stark, wie ich meine Regel einhalte.
Ja.
Ne? Und wenn auf der Regel, wenn die Regel jetzt lautet, mach dir kein Bild, Klammer auf, nicht nur vor Gott, sondern eben auch hiervon nicht und davon nicht, weil sich das halt irgendwie so ergeben hat über die Zeit. Mhm. Dann brauche ich ja sozusagen, um selber stabil dazustehen und auch auf mein Leben klarzukommen, im Grunde nur die Regel zu enforcen, ne?
Also genau.
Die Regel durchzusetzen.
Richtig.
Und mit all meinem Herz und all meiner Kraft für diese Regel einzustehen. Ja, genau. Und allein das ist im Grunde auch schon wieder fast so eine Art von einem verbotenen Bild, was man sich an der Stelle von Gott macht, indem man nämlich sozusagen an Gott Regeln dran klebt, mhm. und sagt, darin haben wir ihn aber fest, wie in einem Bild oder wie in einer Statue. Ne?
Ein jüdischer Rabbi, ein noch nicht toter jüdischer Rabbi, das ist ein Zitat, das mir ein Spiritual, das ist ein geistlicher Begleiter im Christentum, aus Münster mal gegeben hat, der sagte, also das Zitat lautet, wenn wir davon ausgehen, dass die Heilige Schrift auch nur in einem Satz göttliche Autorität oder göttliche Legitimation beansprucht, dann reicht ein Leben nicht aus, um ihn vollgültig auszulegen. Und in diesem Satz steckt unfassbar viel Wahrheit. Ich halte die These und auch die Aussage, immer dann, wenn ich Religion auf einen Set von Regeln verkürze und Gesetzen und vor allen Dingen Verboten verkürze, dann habe ich die Religion nicht begriffen. Ja, dann ist das nichts weiter als ein Klammerpunkt, an dem ich mich festhalten und festkrampfen muss, weil ich irgendwie andere Gesetze nicht verstehe oder weil ich andere Gesetze für blöd finde. Und das ist aber nicht der Sinn von Religion. Der Sinn von Religion ist zu befreien. Und Religion hat nun mal eben leider die Möglichkeit, missverstanden zu werden und eben als solches, als ein Set von Regeln missverstanden zu werden. Und sie wurde, muss man fairerweise sagen, auch lange, lange, lange so gelebt. Und der Koran im Übrigen, wenn man ihn so liest, ist eben noch weniger als das Neue und das Alte Testament, als die Bibel, ein Geschichtsbuch, sondern es ist eher ein Gesetzbuch, wenn man den mal liest. Da sind auch Geschichten drin, aber wie gesagt, die sind mehr in den Hadithen und weniger im Koran selber. Und das ist natürlich dann nochmal schwerer, sich davon zu lösen und darin vielleicht mehr Flexibilität zu sehen und vielleicht auch mal die Geschichte des Buches zu sehen. Und das macht die Sache nicht einfacher. Ne? So. Also da haben islamische Theologen haben es, glaube ich, etwas schwerer als christliche Theologen. Und nochmal, eine Tradition. Es werden einige Traditionen werden religiös begründet. Ne? Wenn man in den Koran guckt, im Koran steht drin, du sollst, ich will jetzt keine neue Diskussion aufmachen, aber im Koran steht beispielsweise drin, du sollst deine Schamteile bedecken. Ne? Also alles, was irgendwie schamvoll ist, sollst du bedecken. So. Das ist jetzt kein direkter Ausspruch für oder gegen beispielsweise eine Burka. Ja? Die Burka ist quasi die hundertprozentige Vollversicherung, weil die dafür sorgt, dass gar kein Teil, der auch nur irgendwie als schamhaft gesehen werden könnte, frei liegt. Ja? Aber wenn man diesen Satz hart auslegt, dann würde es reichen, mit einem Tanga durch die Gegend zu laufen, weil ich dann ja meine Schamteile bedeckt habe. Fertig, aus. Ja? So. Es werden, glaube ich, Beispiele gebracht, auch noch an dieser einen Stelle. Da ist der Spielraum, der ist zwar da, aber so groß ist er auch wieder nicht. Ja, das macht die Sache wirklich nicht einfach. Und aber die Tradition hat sich durchgesetzt, eben in der einen Kultur das Kopftuch, in der nächsten die Burka. Und es ist völlig egal, ob das jetzt hundertprozentig durch den Koran legitimierbar ist oder nicht. Es ist Tradition, sie wird durchgehalten. Das haben wir im Christentum genauso. Ja, wenn man sich zum Beispiel mal die Eucharistie anguckt oder den Gottesdienst als solchen. Ich habe letztes Mal probiert herauszufinden, was denn jetzt eigentlich genau getragen werden muss, so von den einzelnen Leuten, die an dem Gottesdienst teilnehmen. Ne? Und explizit werden nur zwei oder drei bestimmte Kleidungsteile genannt und der Rest ist Ausschmückung. Der hat sich halt durchgesetzt. Fertig. Ja, so. Wird auch nicht weiter, also von den Bistümern wird das auch nicht genauer. Wenn also ein paar Sachen werden ganz genau und explizit genannt und der Rest ist
halt... Und alles andere war halt schon immer so.
Genau, das andere war halt schon immer, genau. War halt schon immer so. In Anführungszeichen ja, ja. Immer, weil die Teile sind vielleicht 400 Jahre alt oder so.
Ja, ne? Oder halt auch nicht.
Oder extrem viel jünger. Aber das hat sich halt durchgesetzt und Traditionen halten sich. Und zwar auch ohne ihre Grundlage. Erstaunlich hartnäckig. Ja, und genauso ist es, ne, also ich
ja, glaube... Ja, also zum Beispiel Tradition der Leistungsgesellschaft.
Ja, beispielsweise.
Ist vor dem gleichzeitigen Rede von Menschenwürde und Menschenrecht im Grunde etwas, was man gar nicht aufrechterhalten kann, ne? Also man kann nicht von der Leistungsgesellschaft auf der einen Seite reden, ne? Also wo Menschen also über das, was sie tun, zu Menschen werden, mit Würde und Rechten und also vor allem mit Rechten und so weiter und gleichzeitig anderswo in anderen Teilen der Welt Krieg führen unter Verweis auf Menschenwürde und Menschenrecht.
Genau.
Also das passt ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Also gar nicht. Ne? Und dennoch ist das eine gute Tradition, ne?
Ja, gut, also
gutes Geld für gute Arbeit und so.
Da sind vielleicht auch noch, also da, ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Begründungen als nur, das haben wir immer schon so gemacht. Aber
Entschuldigung, es war natürlich bloß jetzt ein Ort, wo man eine Spitze, Entschuldigung.
Ja, natürlich. Aber natürlich ist, vielleicht wäre da die Tradition zu suchen in wir sind die Guten, ne? Wir sehen uns traditionell immer als die Guten. Das ist halt ganz gerne, was wir machen. Aber wenn man jetzt mal tatsächlich bei sowas wie eben kulturellem oder eben religiösem bleibt, da gibt es ganz viele Traditionen, die sich halten und die nicht so wirklich. Ja, nicht so wirklich ihren Grund haben in der religiösen Schrift. Die zum Beispiel die Kleidung, die Juden beim Gottesdienst tragen, ne, sind auch, das sind Derivate, ne? Also du sollst dich verhalten wie ein Blatt im Wind. ist der Grund dafür, dass die sagen, okay, wenn ich die Heilige Schrift lese, dann bewege ich meinen Oberkörper vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Ja, so. Ich glaube, die Gebetsriemen stehen gar nicht drin.
Doch, doch, die Gebetsriemen, du sollst meinen Namen tragen, ne, auf deinen Arm, auf deiner Stirn und okay. so weiter geschrieben haben. Also das sind die Gebetsriemen.
Ja.
Ne, da ist ja immer ein Stück Torah mit dran, so, genau. kleine, so kleine schwarze mhm. Kistchen, die binden sich die Leute zum Gebet dann eben auf die Stirn oder an den Arm,
ja.
weil im Deuteronomium steht, ne, also was den Umgang mit Gott angeht, mhm. du sollst mich mit in, also wenn man jetzt, also eine mögliche Auslegung ist, man soll Gott alltäglich machen, ne? Man mhm. soll Gott im Alltag mit sich rumtragen, ne? Ja. Man soll mit ihm leben, also genau. man soll an ihn denken, deswegen schreibt man sich das auf die Stirn oder genau. bindet sich halt jetzt eine Kiste mit einem Stück aus der Tora, so ein Stück Bibel auf die mhm. Stirn und man soll, ne? Gott soll auf der Hand liegen, ne? Soll im Handeln der Menschen erkennbar sein, deswegen als Symbol dafür,
genau.
um mich selber daran zu erinnern, binde ich mir halt auch wieder den Namen Gottes an die Hand, also sein Wort mhm. an den Arm, also das steht schon da drin. Aber das sind eben alles, sagen wir, das ist ritueller Ausdruck von etwas, was eigentlich auf eine alltägliche Lebenspraxis abzieht. Genau,
also das Wort Gebetsriemen wird nicht drinstehen.
Nein, nein.
Und also da entwickeln sich einfach Traditionen, die so haargenau eben ja nicht drinstehen. So, und das ist halt der Grund auch eben für das Bilderverbot. Übrigens, was den Islam nicht davon abgehalten hat, trotzdem sich Bilder zu machen. Ne? Also die Kunst sucht ja immer ihre Wege. Und die bildende Kunst des Islam ist total, also da muss man auch mal unterscheiden zwischen den Profanen, also den Nichtpriestern. Ja. Die haben das sowieso immer schon locker gesehen. Daher kommen auch die Zeichnungen, von denen du gesprochen hast, beispielsweise aus dem Bereich eher. Und da, wo es dann sehr sakral wurde und wo dann die Imame vielleicht künstlerisch tätig sein wollten, da haben sie mit den Worten,
genau.
also mit der Schrift also des Islam. Also
die Kalligrafie.
Genau, die Kalligrafie haben da irgendwie Kunst gemacht.
Ne? Oder halt florale Ornamentik. Ne?
Genau.
Sehr verbreitet, also Blüten und Blätter, Muster, ne? Ornamente.
Teilweise
massiv farbenfroh.
Wunderschön, naja.
Auch interessant, ne? Also Pflanzen sind ja auch schon Leben, gehen aber noch.
Ja.
Aber Maulwürfe.
Ja, wäre zu viel.
Wäre zu viel.
Außer sie haben keinen Kopf.
Wie gesagt, auch das ist, und natürlich gibt es auch innerhalb des zeitgenössischen Islam da Bewegungen, die ganz anders sind. Also ich weiß jetzt nicht, man müsste mal irgendwie mit alevitischen Leuten mal reden oder so, wie es bei denen aussieht, wie die das haben. Wobei grundsätzlich das Verbot, den Propheten abzubilden, sich gegenwärtig wohl einigermaßen durchgesetzt hat, auch wenn es mal anders war, ne? War mal anders, ist nicht immer so gewesen.
Ja, naja, also ich kann das sogar einigermaßen nachvollziehen, weil offenbar besteht ja die Gefahr, wenn man Mohammed zeichnet oder ihn auch filmt, es gab ja mal vor einigen Jahren diesen wirklich grottenschlechten, oh Gott, wie hieß er denn noch, das Leben des Propheten?
Ja, ja, ja.
Irgendwie so, also diesen ganz miesen YouTube-Film.
So eine Anti-Islam-Hetze, ne?
Ja, total, ich habe mir den mal angeguckt, der war auch macherisch, war der unfassbar schlecht. Und meine Schüler damals, ich verweise immer wieder auf die, weil die einfach, das war so gelebt, ne? Die haben sich, ich wollte den zeigen im Unterricht und da gab es welche, die wollten rausgehen und sich den nicht angucken und zwar aus folgender Begründung. Die Augen sollen nicht sehen, was sündhaft sein kann. Und da sie sich nicht sicher waren, ob es sündhaft ist, diesen Film zu gucken, sind sie lieber rausgegangen, bevor sie eventuell was Sündhaftes sehen. Und ja, Beichte gibt's halt nicht im Islam. Ja? Und dann da eventuell eine Sünde begangen haben.
Das Sakrament der Versöhnung.
Ja, aber trotzdem, ne, so. Also das ist halt, das war für die ernsthaft ein Problem. Und wenn ich, also sagen wir mal so, wenn ich als Moslem die Wahl habe zwischen künstlerischer Freiheit und der Gefahr, dass die künstlerische Freiheit benutzt wird, um sich über meinen Glauben, über den Propheten und über Allah lustig zu machen, dann sage ich mir eventuell, ist künstlerische Freiheit auch vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja, also ich kann verstehen, dass man dieses Bilderverbot so nach oben hängt, wenn das eh nur dazu benutzt wird im Rest der Welt, um sich über mich und meine Religion lustig zu machen. Also, ne, das ist, ich finde auch, das ist der falsche Impuls, aber ich kann nachvollziehen, dass eine Bewegung eine Gegenbewegung auslöst. Ja, das sehen wir immer wieder, dass eine Bewegung ganz gerne mal eine extreme Gegenbewegung auslöst. Die vielleicht so übertrieben gar nicht sein müsste. So. Ja, also das ist halt, das ist das, was so im Islam dahinter steckt. Und nochmal, es betrifft eigentlich nur Mohammed, dessen Kopf man genau genommen aus Traditionsgründen nicht zeichnet, und Allah. den man schon deswegen nicht zeichnet.
Weil man es auch nicht kann.
Ja, das hast du aber auch sehr, sehr schön gesagt. Diese Skepsis vor den Bildern hat eben auch etwas damit zu tun, dass man sagt, Bilder, das steht auch in einem Hadith, meine ich, dass Bilder im Prinzip nur darauf warten, zum Leben erweckt zu werden. Und das ist etwas, was nur Gott kann. Ne? Also das ist da so ein bisschen auch so der Background dabei. Also eigentlich halb so wild, wird aber traditionsmäßig eben sehr stark durchgesetzt.
Jetzt haben wir einen fürchterlichen Parforce-Ritt veranstaltet von, also irgendwie über mehrere Jahrtausende,
ja,
durch mehrere Erdteile von Afrika nach Asien, wieder zurück nach Europa. Das, also ich muss sagen, jetzt bin ich fast, also ich kann jetzt gar keine Quintessenz ziehen. Ich bin, also da gibt es doch eine ganze Menge dazu zu setzen.
Naja,
noch viel also Verworrenheit.
Die Quintessenz ist immer die gleiche eigentlich bei uns, ja, ne? Nämlich sich selber ein Bild machen können. Also der Gedanke ist ja, dass ihr jetzt etwas mehr wisst, hoffentlich, über wie kam das zustande.
Oder noch verwirrter seid, aber dennoch.
In jedem Fall hoffentlich interessiert und das nutzen könnt, um es in Diskussionen anzubringen. Das ist ja das, was wir immer als Ziel haben. Und das ein bisschen, also einfach mal mehr Verständnis zu fördern, ne? Und
also weniger gegeneinander, mehr miteinander reden.
Genau. Gucken. Und das Gegenüber einfach verstehen können. Genau. Okay.
In diesem Sinne.
Lassen wir es einfach mal so offen stehen, das finde ich gar nicht mal so schlecht.
Genau. Passt auf euch auf eure liebe Nachbarinnen, euren lieben Nachbarn auch. Und wir hören uns bald wieder bei der Gretchenfrage, dem theologisch-gesellschaftlichen Podcast.
Gesellschaftlich-theologischen Podcast, aber aus Gelsenkirchen.
Genau daher.
So sieht's aus. Bis dahin.
Alles Gute.